Wir kommen heute Morgen zu dem fünften Aufsatz im Buch des Predigers. Das ist Kapitel 6, Abvers 1. Das Thema Anfang und Ende. Kapitel 6, 1 bis 7, Vers 14. Es gibt ein Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe. Und schwer lastet es auf dem Menschen. Ein Mann, dem Gott Reichtum und Güter und Ehre gibt, der nichts für seine Seele entbehrt von allem, was er wünschen mag. Aber Gott ermächtigt ihn nicht, davon zu genießen, sondern ein Fremder genießt es. Das ist Eitelkeit und ein schlimmes Übel. Sehen wir? Ein guter Anfang und ein übles Ende. Und genau das ist das Thema in diesem Abschnitt: Anfang und Ende im Vergleich. Und damit wir das gleich von Anfang an wissen, der Schlüsselvers findet sich in Kapitel 7, Vers 8. Besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Das Ende ist ganz entscheidend. Und sehen wir, das schließt eigentlich wieder an oder greift zurück auf den dritten Aufsatz in Kapitel 3, Zeit und Ewigkeit. Alles Zeitliche hätte in sich keinen Sinn, weil es so schnell zerrinnt, wenn es nicht ausgerichtet werde auf das, was kommt, nämlich auf die Ewigkeit. Und dort haben wir das Ende aller Dinge. Und darum ist es so entscheidend, wie sieht das Ende aus? Besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Und noch ein Tipp, wenn wir so diesen Abschnitt durchlesen, achtet immer auf das Wort besser. Besser, besser. Das kommt sehr oft vor. Und eben gerade auch in dem Schlüsselvers, besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Wie kommt es? Ein Mensch hat so einen Anfang, solch ein Gelingen, und am Schluss hat er gar nichts von dem, was er unter Gottes Hand an Reichtümern bekommen hat. Gott ermächtigt ihn nicht, davon zu genießen. Vers 3. Wenn einer 100 Söhne zeugte, also ein theoretischer Fall, wenn einer 100 Söhne zeugte und viele Jahre lebte und die Tage seiner Jahre wären zahlreich und seine Seele sättigte sich nicht an Gutem, und auch würde ihm kein Begräbnis zuteil, so sage ich, eine Fehlgeburt ist besser dran als er. Denn in Nichtigkeit kommt sie und in Finsternis geht sie dahin. Und mit Finsternis wird ihr Name bedeckt. Auch hat sie die Sonne weder gesehen noch gekannt. Diese hat mehr Ruhe als jener. Und wenn er auch zweimal 1000 Jahre gelebt, also nicht wie der Mann, dessen Jahreszahl die höchste ist, in der Bibel angegeben ist, Methuselah, also 967 Jahre. Aber Salomo sagt theoretisch, einer, der lebt zweimal 1000 Jahre. Ja, ist das möglich? Ja, in der Biologie schon. Zum Beispiel die Redwood-Bäume in Amerika. Es gibt so einen wunderbaren Redwood-Wald bei San Francisco. Und das sind diese Mammutbäume, aber eine bestimmte Art von Mammutbäumen, die wird so 2000 Jahre alt. Ja? Woran liegt das eigentlich, dass die so alt werden und Menschen werden nicht so alt? Nun, Es ist ja auch so, dass Schildkröten erreichen auch ein bestimmtes Alter. Und Elefanten, Papageien, aber Hamster, sagen wir so, 2 Jahre. Und da ist vorbei. Da sind die alt. Und das Herz hat ausgedient. Das Herz klopft auch viel schneller bei Hamstern als bei uns. Also es geschieht auch da mehr als bei uns. Und es besteht sogar ein gewisser Zusammenhang. Aber ein noch tieferer Zusammenhang ist im Erbgut drin. Am Ende des Erbgutes, was wir ja im Zellkern jeder Zelle in unserem Körper haben, da steht ja drauf, wie unser Bauplan aussieht. Und am Schluss gibt es ein langes Stück, das scheint total langweilig. Immer die gleichen Abfolgen von diesen chemischen Buchstaben, mit denen ja das Erbgut aufgeschrieben ist. Immer das Gleiche. Und früher hat man gemeint, das sei Schrott. Schrott aus der Evolution. Ach wo, es gibt nirgends Schrott aus der Evolution. Weil es auch gar nie eine solche Evolution gegeben hat. Nein, der Schöpfer hat das angehängt. Und es ist so, bei jeder Zellteilung wird dieses Stück kürzer. Jedes Mal, wenn die Zelle sich teilt. Und bis dieses ganze Stück aufgebraucht ist, und dann kommt ein Signal raus, bitte nicht mehr teilen. Und dann stirbt man. Und jetzt ist es eben so, es gibt ja zum Beispiel eine Krankheit, eine ganz komische Krankheit. Kleine Kinder, sagen wir mit 5, 6 Jahren, die sehen aus wie ein 80-Jähriger oder eine 80-Jährige. Schütteres Haar, ausgefallen, weiß, Falten. Wie geht das? Bei denen ist dieses Stück ganz kurz. Und darum altern die auch so. Und man hat das in der Krebstherapie zunutze gemacht. Schon früher, bevor man diese ganz modernen Dinge mit Chemotherapie und so erfunden hat und immer noch weiter perfektioniert hat. Ja, da hat man doch einfach mit Bestrahlung geschossen. Und die Bestrahlung, die macht ja eben dieses Erbgut kaputt, schlägt da drauf und dann bricht das irgendwo. Aber was man eigentlich möchte, ist, dass zufällig möglichst oft dieses letzte Stück abgebrochen wird, damit das Signal kommt bei den kranken Zellen, die ja immer sagen, teilen, 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 teilen. Ja? Und darum gibt's Tumore. Nicht mehr teilen. Ah. Da gibt's eine Beruhigung. Und dadurch weiß man, aha, es gibt tatsächlich eine biologische Uhr. Und eben Redwood hat sie ein bisschen anders. Die können 2000 Jahre alt werden. So wie Salomo hier sagt, und wenn er auch 2000 Jahre gelebt, das wäre theoretisch möglich. Also früher haben ja manche Ungläubige gelacht über diese hohen Alter der Patriarchen vor der Sintflut. Nachher geht es dann runter, immer mehr, bis Abraham, er wird noch 175, sein Vater war noch 205 bei seinem Tod, geht es runter und später sagt Mose am Ende der Wüstenwanderung, unsere Tage sind 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80. Das war in der Wüstenwanderung, so. Das ändert eben von Kultur zu Kultur und auch Zeitalter zu Zeitalter, aber eben, jetzt kommt man praktisch nicht mehr über 120 hinweg. Aber ich habe einen Bekannten, der hat gerade in diesem Bereich gearbeitet, mit diesem Schlussstück, ja, und hat da in einem Institut auch eine Zeit lang geforscht, in der Schweiz, ist ein Amerikaner. Und die sind da im Kanton Aargau, wo wir wohnen, sind die darauf spezialisiert, eben diese Krebstherapie zu entwickeln. Und der hat gesagt, ja, was man bräuchte, ist ein Supervitamin in einer Superfrucht, die eben so steuern würde, dass die bei der Zellteilung dieses Stück nicht verkürzt wird. Ja, da könnte man ewig leben. Ja, Vor einem solchen Baum lesen wir in 1. Mose, dass da eben der Mensch im Paradies davon frei essen konnte. Und ewig leben. Ja, aber nur einfach so ein bisschen zur Illustration, dass dieses zweimal 1000 Jahre, dass das nicht einfach so Fantasie ist. Aber eben Salomo sagt, da hat einen solchen Anfang, 100 Söhne zeugt er, viele Jahre lebt er und dann am Schluss kein Begräbnis, sättigt sich eben im Leben nicht am Guten, eine Fehlgeburt ist besser dran. Also es ist so entscheidend, wie eine Sache endet. Vers 7. Alle Mühe des Menschen ist für seinen Mund. Wir haben das gestern auch so schon betrachtet, diesen Gedanken. Wie viel Zeit verwenden wir fürs Essen? Und wie viel Zeit dazu noch für die Vorbereitung des Essens? Und wenn es vorbei ist, ja, dann geht es in die Küche. Und dann geht die Arbeit weiter. Ja, und das war jetzt nur Mittagessen. Aber es gibt ja noch Morgenessen und Frühstück, sagt man hier, und Abendessen. Ja, und das ist ja auch noch nicht alles. Zwischendurch geht man arbeiten. Warum? Damit man eben zu essen kaufen kann. Also das ist ja unglaublich wichtig. Und darum sagt Salomo, alle Mühe des Menschen ist für seinen Mund. Und dennoch wird seine Begierde nicht gestillt. Begierde tönt ein bisschen negativ, ja? Im Hebräischen steht hier das Wort Seele. Und seine Seele wird nicht gestillt. Also es ist nie so, dass man einmal Hunger hat und dann isst man und wird bleibend gesättigt. Und das hat Gott so eingerichtet, dass uns das eben immer wieder daran erinnern soll, dass wir mehr brauchen als das. Und wir werden auch immer wieder durstig und müssen wieder trinken. Und das hat auch diese samaritische Frau in Johannes 4 erlebt. Sie wäre am liebsten nicht zum Brunnen gegangen. Und wenn schon zu einer Zeit, wo niemand da war. Und es war effektiv nicht mittags, wie manche sagen, sondern die sechste Stunde im Johannesevangelium ist die Zählung ab Mitternacht. 6 Uhr morgens ist sie an der Quelle. Andere sind noch nicht dort. Aber der Jesus ist da. Er hatte nämlich zuvor eine Nachtwanderung durch Samaria gemacht, weil Samaria war sehr gefährlich für Juden. Und wenn man durch ein Gebiet geht, wo man ohne weiteres gesteinigt werden könnte, ein guter Ratschlag ist, nachts wandern, wenn die Leute schlafen. Das ist viel weniger gefährlich. Der Jesus ist die Nacht durch mit den Jüngern gewandert. Er musste durch Samaria reisen. Und dann setzt er sich müde von der Wanderung an den Brunnen und er sagt dieser Frau, gib mir zu trinken. Und wir wissen, daraus entsteht ein Gespräch und schließlich sagt der Herr Jesus, ich könnte dir etwas zu trinken geben. Schlagen wir auf, Johannes 4, Vers 13. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quellt. Das ist genau die Botschaft des Buches Prediger. Jeder, der von diesem Wasser trinkt und auch von dieser Speise isst, wird wieder dürsten und wieder hungern. Aber das soll uns eben auf den Gedanken bringen, aber zutiefst für unsere Seele brauchen wir etwas, das völlige Ruhe und Befriedigung bringt. Und das bietet der Herr Jesus an. Das Wasser des Lebens. Und dann in Johannes 6 das Brot aus dem Himmel. Das ist das, was wirklich zur inneren Ruhe bringt. Und da haben wir noch einen weiteren Gedanken. Ruhe. Schauen wir in Vers 5 von Kapitel 6. Im Prediger haben wir doch gelesen, diese hat mehr Ruhe als jener. Also Salomo denkt darüber nach, wie ruhelos das Leben ist. Und eine Fehlgeburt, die hat nicht diese Unruhe erlebt, die wir alle schon im Leben erfahren haben. Ruhe. Ruhe und bleibende Sättigung. Nun, das Buch Prediger zeigt uns, wir können in der Welt suchen, was wir wollen. Irdische Freuden, die der Schöpfer in die Schöpfung hineingelegt hat, oder auch weltliche Freuden, die Salomo auch ausprobiert hat. Aber er sagt am Schluss, es war alles ein Haschen nach Wind. Und so will das Buch Prediger uns eben an den Ort führen, wo wirklich Durst und Hunger gestillt wird, nämlich in dem Herrn Jesus, und will uns dahin führen, wo wir wirklich Ruhe finden. Der Jesus sagt in Matthäus 11, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Ruhe für die Seele, davon spricht er. Wir hatten ja das Thema auch schon etwas angefangen in Kapitel 4. Dort hatten wir doch diesen Ratschlag, was kann man machen gegen ein unruhevolles Leben? Nun, da sagt Salomo, die Alternative zu Übereifer im Leben und Überaktivität im Leben ist nicht Faulheit des Toren, der seine Hände faltet, 4 Vers 5, sondern 4 Vers 6, besser eine Hand voll Ruhe als beide Fäuste voll Mühe und Haschen nach Wind. Dieses Wort Ruhe zeigt uns im Prediger, das ist das, was, wonach wir uns sehnen. Und ich habe ja diese Tage auch schon Augustinus zitiert und habe ja auch erklärt, er hat manch falsche Dinge verkündigt und der Kirche Schaden bereitet. Aber man muss auch das sehen, er war ein Heide, war tief versunken in der griechischen Philosophie, war jahrelang in einer Sekte mit dabei, bei den Manichäern, eine gnostische Sekte, die übrigens lehrte, das Göttliche habe alles festgelegt und bestimmt. Und gewisse Menschen sind von dem Göttlichen nicht gewollt, die sind bestimmt für die Verdammnis, und gewisse sind gewollt und die werden errettet werden. Und leider hat er dann später eben wieder zurückgegriffen auf diesen Sektengedanken von wirklich grundsätzlichen Irrlehren. Die Gnostiker waren Irrlehrer, die die Person des Herrn Jesus massiv angegriffen hatten und waren damit Antichristen im Sinne von 1. Johannesbrief. Und da ist er eben auf diese Idee wieder zurückgekommen und später hat Calvin das von ihm übernommen. Aber der Mann beschreibt eben in dem Buch Confessiones, Bekenntnisse, da beschreibt er so die innersten Empfindungen, die er hatte als Mensch und eben als Ungläubiger und dann als Gläubiger, ein ganz erstaunliches Dokument, das so das Innenleben von einem Mann aus der Antike uns vorstellt. Und da merkt man, die Menschen damals, die haben genau gleich gedacht. Die waren nicht irgendwie so primitiv und wir sind heute so unglaublich modern. Nein, die haben sich Gedanken gemacht, da wären wir gar nicht auf die Idee gekommen, einen solchen Gedanken überhaupt zu haben. Ja? Zum Beispiel hat er sich gefragt, ja, wie ist das? Wird Gott in der Verdammnis die Menschen bestrafen, nur für das, was sie getan haben, oder auch dafür, was sie getan hätten, hätten sie nur die Möglichkeit dazu gehabt? Ja, Gott weiß ja alles. Er weiß ja auch, was ich in meinem Leben getan hätte, wenn ich in Bombay 1529 geboren worden wäre, in einer Hindu-Familie, und wenn ich 1000 Jahre gelebt hätte. Ja, und da weiß er auch alle Sünden, die ich gemacht hätte. Ja, solche Gedanken, habe die verfolgt. Aber übrigens, die Schrift sagt es ganz klar. In Offenbarung 20 von großen weißen Thron, die Menschen werden gerichtet nach ihren Werken, nach dem, was in den Büchern aufgeschrieben ist. Also nur das Konkrete, nicht das, was wir getan hätten, falls wir in dem Krieg gewesen wären, keine Kontrolle und wir hätten uns da schwer versündigt. Nein, für das Konkrete. Ja, und dieser Augustin schreibt ja in diesen Bekenntnissen, denn du, sprich zum Herrn, hast uns auf dich hin gemacht. Und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Diese Ruhe, die durch die Bekehrung zu dem Herrn Jesus geschenkt wird. Und das ist eben ein wichtiges Thema im Buch Prediger. Es zeigt die Unruhe des Menschen, aber es zeigt uns, wo die Ruhe zu finden ist und auch die wirkliche innere Sättigung und Durststillung. Also in dem Sinn nochmals Vers 7, alle Mühe des Menschen ist für seinen Mund und dennoch wird seine Begierde oder das Verlangen seiner Seele nicht gestillt. Denn was hat der Weise vor dem Toren voraus? Was der Arme, der vor den Lebenden zu wandeln versteht? Besser das Anschauen der Augen als das Umherschweifen der Begierde. Auch das ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Das will sagen, eben in dieser Welt und durch die Dinge in dieser Welt finden wir nie völlige Befriedigung. Aber es ist doch besser das Anschauen der Augen als das Umherschweifen der Begierde. Das Anschauen der Augen, das erklärt sich durch Kapitel 2. Vers 24, wo wir gesehen haben, in der Gemeinschaft mit dem Herrn die Dinge dankbar aus der Hand Gottes nehmen und so genießen, das ist etwas Wichtiges. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass man esse und trinke und seine Seele Gutes sehen lasse bei seiner Mühe. Ich habe gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Denn wer kann essen und wer kann genießen, getrennt von mir. Und eben hier heißt es, essen und trinken und seine Seele Gutes sehen lasse. Das, was Gott uns gibt in seiner Freundlichkeit und Güte, das anschauen, bewusst anschauen. Das ist ja der Sinn von Psalm 103. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das muss man anschauen und sich damit begnügen. Und darum ist es besser, das Anschauen der Augen, in diesem dankbaren Sinn, als das Umherschweifen der Begierde. Was könnte ich noch und was hat der? Versteht man? Das ist der Unterschied. Und darum kommt dann dieser Satz, auch das ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Eben wenn man immer mehr will und doch nie diese Befriedigung bekommt. Und ich habe schon erklärt, das ist genau die Mitte des Buches. Also im Hebräischen sind bis vor diesem Satz 1491 Wörter. Dann kommen im Hebräischen hier 5 Wörter. Auch das ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Sieht man, auf Hebräisch kann man viel kompakter reden. 5 Wörter und nachher kommen nochmals 1491 Wörter. Da sind wir in der Mitte. Auch das ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Nun geht Salomo weiter. Was entsteht? Schon längst war sein Name genannt. Und es ist bekannt, was ein Mensch sein wird. Und er kann nicht mit dem rechnen, der stärker ist als ihr. Was entsteht, war schon längst bekannt. Gott weiß von Ewigkeit alles, was je geschehen wird. Die ganze Weltgeschichte weiß er. Und er weiß nicht nur das, was alles geschehen wird, sondern Gott weiß tatsächlich auch, was geschehen würde. Wenn. Ich meine, das ist ja schon eine so gewaltige Sache der Allwissenheit Gottes, dass er alles im Voraus weiß. Jeden Gedanken von jedem Menschen durch die ganze Menschheitsgeschichte, alles, was er tut, alles, was geschehen wird, er weiß es. Aber der Herr Jesus sagt doch in Matthäus 11, wehe zu diesen Städten, die am meisten von seinem Dienst profitieren durften. Kapernaum und Bethsaida und auch Chorazin. Und er sagt dort, wenn diese Dinge geschehen wären in Tyrus und Sidon, schon längst hätten die Buße getan, in Sack und Asche. Oder wenn das geschehen wäre in Sodom, längst hätten die Buße getan. Nun, der Herr Jesus war nicht in Sodom. Und er ist auch nicht eben in früheren Zeiten nach Tyrus und Sidon gegangen. Und haben das eben nicht erlebt. Aber der Jesus weiß, was dann geschehen wäre, wie die Leute gehandelt hätten. Also das zeigt doch, es ist unglaublich. Man könnte ja die Weltgeschichte, die könnte ja tausendmal anders sein. Und wenn ich sage tausend, ist das ja nur eine kleine Zahl. Unendlich anders. Und Gott weiß alles. Er weiß alles. Alles ist ihm bekannt. Und auch alles, was geschehen wird. Das ist das, was die Bibel beschreibt mit dem Ausdruck Vorkenntnis Gottes. In Apostelgeschichte 2 wird dieser Ausdruck in Verbindung mit der Kreuzigung und Verwerfung des Herrn Jesus verwendet. Und zwar sagt Petrus in seiner Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2, 22, Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus den Nazaräer, einen Mann von Gott, vor euch bestätigt, durch mächtige Taten, Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Diesen hingegeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Also, die Verwerfung des Herrn Jesus, die Kreuzigung, das hat Gott alles im Voraus gewusst, was die Menschen in ihrer eigenen Bosheit dem Herrn antun würden. Gemäß der Vorkenntnis Gottes ist das geschehen. Das ist griechisch Prognosis, das kennen wir von Wetterprognose. Bei der Wetterprognose erkennt man im Voraus, wie das Wetter morgen sein wird und wie weiterhin etwas kalt für sommerliche Verhältnisse es sein wird in Zafelstein. Aber diese Vorkenntnis von der Wetterprognose hat keinen Einfluss auf den Ablauf des Wetters und auf das Tief und ja und woanders das Hoch. So ist es mit der Vorkenntnis Gottes. Aber Gott hat gewusst, es wird so sein. Aber er hätte ja das auch verhindern können. Und zum Beispiel machen können, dass all die führenden Priester, auch Pontius Pilatus, dass die alle sterben würden. Am Tag vor der Kreuzigung. Aber er hat sie am Leben erhalten. Und er hat gesagt, ja, auf diesem Weg wird der Messias die Erlösung zustande bringen. Und darum haben wir hier beides. Den bestimmten Ratschluss Gottes, der aber die Verantwortung des Menschen nicht auf der Seite lässt, und nach Vorkenntnis Gottes, das Vorherwissen Gottes. Das müssen wir beides zusammen sehen. Und wenn man zuweilen behauptet wird, Vorkenntnis in der Bibel bedeutet einfach die gnädige Zuwendung Gottes an die Erlösten, dann stimmt das nicht. Hier geht es gar nicht um Zuwendung. Hier geht es darum, dass Gott im Voraus weiß, dass diese Menschen den Herrn Jesus ablehnen werden, ihn kreuzigen werden. Und dass die jüdischen Führer den Herrn an die Römer übergeben würden zur Kreuzigung. Das hat Gott im Voraus gewusst. Das ist die Vorkenntnis Gottes, das Vorherwissen. Und so weiß Gott also alles im Voraus und er kannte auch jeden von uns. Darum steht hier, in Prediger 6, Vers 10. Was entsteht? Schon längst war sein Name genannt. Und es ist bekannt, was ein Mensch sein wird. Also, Gott kennt jedes Individuum von allen Menschen im Voraus von Ewigkeit her. Und er weiß auch, wie sie reagieren würden, wenn einmal der Ruf des Evangeliums käme. Der Name ist bekannt. Und Gott wusste auch von all denen, die einmal gerufen werden würden, die dann sich von ihm ziehen und zur Buße leiten lassen würden. Und die hat er dann auch in der Zeit der Gemeinde auserwählt, um seine Kinder zu sein. Nach Epheser 1. Vor Grundlegung der Welt. Was entsteht? Also was geschieht? Schon längst ist das bekannt. Und sein Name ist bekannt, also jeder einzelne Mensch. Es ist bekannt, was ein Mensch sein wird. Also Gott weiß von jeher auch das Ende. Nur wir wissen es nicht. Und das wird noch ein großes Thema sein. Wir wissen das Ende nicht. Und weil Gott so mächtig ist, heißt es weiter, und er, der Mensch, kann nicht mit dem rechten, der stärker ist als er. Keiner kann Gott irgendwie welche Vorwürfe machen, der über allem steht, alles weiß. Denn es gibt viele Worte, die die Eitelkeit mehren. Welchen Nutzen hat der Mensch davon? Ja, es gibt viele Menschen, die schwatzen über Gottes Handeln, bis hin, dass sie Gottes Handeln in Frage stellen und Gott anklagen. Aber welchen Nutzen hat der Mensch davon? Gar nichts. Es ist vielmehr so, dass er durch seine Worte den Ratschluss Gottes verdunkelt. In Hiob 38, da stellt Gott Hiob Fragen und er sagt, wer ist es, der den Rat verdunkelt, mit Worten ohne Erkenntnis? Und erst später in Kapitel 42, wo Hiob Buße tut, sagt er, ich bin das. Ich habe durch mein Reden gegen Gottes Handeln, habe ich den Ratschluss Gottes verdunkelt, sodass andere, auch seine Freunde, nicht mehr sehen konnten, wie Gott weise handelt. Durch Worte kann man die Wahrheit verdunkeln. Und welchen Nutzen hat der Mensch? Gar nichts, es ist zum Schaden. Vers 12, denn wer weiß, was dem Menschen gut ist im Leben? Die Zahl der Tage seines eitlen Lebens, die er wie ein Schatten verbringt. Denn wer kann dem Menschen kundtun, was nach ihm sein wird unter der Sonne? Nun, hier wird betont, wie vergänglich das Leben ist. Es ist wie ein Schatten, der im Laufe des Tages erscheint und wieder verschwindet. So, das war's, unser Leben. Und wir wissen auch nicht für die Zukunft, was ist jetzt wirklich gut für uns? Wie soll unser Lebensweg aussehen? Ja, wir würden uns das und das wünschen, aber Gott allein weiß, was wirklich gut ist, im Blick auf die Ewigkeit. Und darum haben wir diesen Trost in Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken werden. Er weiß, was auch in der Zukunft gut ist für uns, auch wenn wir es nicht verstehen, aber einmal werden wir es verstehen, aus der himmlischen Perspektive. Und nur Gott weiß die Zukunft. Also nur er könnte dem Menschen kundtun, auch was nach ihm sein wird unter der Sonne. Machen wir 10 Minuten Pause und dann fahren wir weiter mit Kapitel 7.